Nach House of the Dragon ist vor House of the Dragon. Staffel 2 ist Geschichte, jetzt heißt es wieder warten. Daher haben wir uns hier zusammengesetzt und lass uns darüber quatschen, was die Leute auf jeden Fall in Staffel 3 oder auch nur vielleicht erwarten wird. Mhm. Jonas.
Hallo Alper, freut mich auch mal hier wieder hier zu sitzen bei Game of Thrones / House of the Dragon Content.
Ich werde gleich auf dich zurückkommen. Lass mich nur gerade eine heftigste Spoilerwarnung aussprechen. Die größte Spoilerwarnung, die jemals ausgesprochen wurde. Buchleser werden alles schon wissen, was wir hier erzählen werden. Und für alle anderen, es wird hier Spoiler geben. Und zwar massivste Spoiler. Ab diesem Punkt seid ihr gewarnt. Und vor allem bedenkt, niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, was in Staffel 3 passieren wird. Die Drehbücher sind ja auch noch nicht geschrieben. Der Writers Room hat noch nicht mal stattgefunden. Das passiert jetzt erst in Kürze. Es kann sehr gut sein, dass wir euch hier Dinge erzählen, die vielleicht sogar erst in Staffel 4 passieren werden.
Oder die gar nicht passieren werden.
Aber wir versuchen, so wenig wie möglich von Staffel 4 zu spoilern und so viel wie möglich hoffentlich aus Staffel 3. Und wir beantworten so wundervolle Fragen oder versuchen es zumindest, wie: Wer hat Otto Hohenturm eigentlich eingesperrt? Wohin reisen Aegon und Larys Kraft? Bahnt sich eine Schlacht um Harrenhall an? Was macht Team Schwarz nun mit der Drachenübermacht? Was passiert da eigentlich in der Gurgel? Und wird Rhaenyra nun einfach so in Königsmund einmarschieren, so wie Alicent es ihr angeboten hat? All das nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Jonas, schön, dass du da bist. Wir kommen nicht drum rum, dich auch mal zu fragen. Ich möchte erst noch eine Sache sagen. Als Senja und ich die Staffelbesprechung gedreht haben, gab es viele Kommentare von wegen, ohne Jonas, ohne mich, wo ist Jonas? Wir hatten vor, dich sowohl in der finalen Folgenbesprechung als auch in der Staffelbesprechung hier im Team zu haben, vor der Kamera. Es ging aber nicht.
Ja, das hat einfach den Grund gehabt, dass Patrick, unser lieber Cutter und Kameramann, krank war und ich dann quasi dafür eingesprungen bin. Und ganz ehrlich, ihr habt ja die letzte Folgenbesprechung richtig gerockt und die waren fast 4 Stunden lang. Aber ich glaube, wenn ich noch dabei gewesen wäre, dann hätten wir den ganzen Tag aufgenommen.
Auf jeden Fall. Das hätten wir. Aber ich möchte das auch an allen Leuten zu denken geben, die das geschrieben haben. Xenia hat einen fantastischen Job geleistet. Ja. Sie hat sich, es war ja nicht mal so, dass sie sich irgendwie aufgedrängt hat. Ganz im Gegenteil. Ich bin extrem glücklich darüber, dass wir sie haben. Niemand könnte diese riesigen Fußstapfen von dir füllen mit deinen clownsgroßen Tretern.
45.
Ja, mit deinen Clownstampfern. Ich frag dich aber ganz offen raus, wie ist das bei dir mit Staffel 2? Warst du positiver als wir, was diese Staffel angeht? Oder ähnlich, negativer? Was war deine Meinung?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich war sogar negativer als ihr. Mhm. Ich habe das Ganze ja aus meinem Urlaub aus den USA mitverfolgt. Ich habe auch die Screener bekommen, habe dann wie ihr auch immer auf jeden Tag drauf gewartet, kommt jetzt endlich online, kommt jetzt endlich online. Und habe mir das, habe gedacht, okay, jetzt kann ich es mal genießen, das alles zu schauen, ohne dann irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden lang drüber zu quatschen und davor noch irgendwie stundenlang das alles zu recherchieren. Weil das macht schon Spaß, aber es ist auch mal cool, das nicht zu machen. Und ich war aber im Großen und Ganzen echt enttäuscht von der zweiten Staffel, weil ich das Gefühl hatte, dass wir jetzt so ungefähr, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir schon am Ende von Staffel 1 waren.
Ja.
Das war quasi eine Filler-Staffel, in der so viele hätte passieren können. Es sind auch viele Dinge passiert, wie zum Beispiel der Tod von Jaehaerys zum Beispiel oder die Schlacht von Krenru, die Belagerung von Krenru. Aber es war zwischendrin für mich einfach zu viel Geschwafel.
Mhm. Spannend. Lass ich mal so im Raum stehen. Für alle anderen, Xenia und ich haben diese fast 2-stündige Staffelbesprechung gemacht und auch in der fast 4-stündigen finalen Folgenbesprechung.
Guck mal, ihr hättet das in 2 Minuten zusammenfassen können. Ne?
Warum sind wir nicht vorher drauf gekommen? Aber lass uns reingehen in dieses Staffelfinale, denn ich frage erstmal, wo sind wir gerade? Die Schlussmontage im Finale, die hat ja quasi alle Akteure nochmal positioniert. Wir haben beispielsweise Rhaenyra und Alicent, natürlich. Die beiden haben ein gemeinsames geheimes Abkommen. Alicent opfert ihre Söhne, um ihre Enkeltochter Helaena und sich zu retten. Dafür öffnet sie dann Team Schwarz Tür und Tor von Königsmund. Rhaenyra aber will natürlich Aegons Kopf. Aegon wiederum flieht bereits mit Larys Kraft aus der Hauptstadt. Wir wissen noch nicht, wohin. Otto hingegen ist von irgendjemandem eingesperrt worden. Ich glaube, das war die größte Überraschung des Finals. Hast du das erwartet?
Ja, ich habe ihn eingesperrt.
Hast du ihn eingesperrt? Ja. Warum hast du das getan?
Weiß du Perversling. Nicht. Das ist ein Otto.
Ja, das ist er tatsächlich. Die schwarzen Drachen, die Drachensamen, machen sich bereit. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Rhaenyra will ja, dass die Bollwerke der Usurpatoren angegriffen werden, nämlich Alsas und Lannisort.
Das wird deine zukünftige Band.
Ja, Bollwerke der Usurpatoren, das ist einfach so geil. Rhaena läuft derweil im grünen Tal herum auf der Suche nach Schafsdieb. Wie sehr hast du die Szenen von Rhaena genossen im grünen Tal?
Für Leute, die zuschauen.
Ja. Jonas macht gerade dieselben Augen.
Sie hatte wie zwei Gesichtsausdrücke in der ganzen Staffel und ja. Schade, dass Nessel nicht dabei ist.
Schade. Und natürlich stehen am Ende auch große Schlachten bevor. Die Armee der Hohen Turms schreitet durch die Weite, gehen Flusslande. Die Armee der Lannisters kommt hingegen aus der Westlande, ist aber auch Richtung Flusslande unterwegs. Daemon bereitet sich mit seinem Heer in Harrenhal in der Flusslande auf die Schlacht vor. Und in der Gurgel zeichnet sich eine Seeschlacht ab. Tyland Lannister und Admiral Loha segeln Richtung Blockade, genauso wie Corlys und Allen quasi von der anderen Seite.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Wir bekommen das Staffelfinale jetzt wahrscheinlich in der allerersten Folge dann von der dritten Staffel serviert.
Ja, tatsächlich, ja. Das ist der Status quo. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt rein in unsere Mutmaßungen, Theorien und einen Ablauf dessen, was wahrscheinlich oder vielleicht in Staffel 3 passieren könnte. Wie gesagt, vielleicht auch in Staffel 4.
Ja.
Nochmal die Spoilerwarnung. Ihr seid explizit gewarnt.
Ja. Und noch eine Sache zu dem Ablauf gleich. Wir haben das jetzt nicht chronologisch geordnet. Also wir erzählen das jetzt nicht so, wie es dann wirklich bei jeder Figur so Schritt für Schritt passiert. Sondern wir haben das so ein bisschen in die verschiedenen Regionen unterteilt.
Regionen, Figuren, ja, so ein bisschen versucht, das inhaltlich aufzuklamüsern.
Weil es passiert sehr viel parallel einfach. Ja,
chronologisch ist es auch schwer zu folgen und schwer zu erzählen. Deswegen haben wir das mal so ein bisschen sortiert.
Ja.
Und wir beginnen mit den Figuren, die da ein großes Fragezeichen hinter ihrem Namen haben, aber insbesondere auch mit der Eroberung von Drachenstein.
Was?
Das mag jetzt viele überraschen, aber ich habe es gesagt. Aber fangen wir erstmal mit den einzelnen Figuren an, über die ich gerade gesprochen habe. Vielleicht können wir die eine oder andere Figur kurz abhaken. Fangen wir zum Beispiel mit Rhaena an. Rhaena wird Schafsdieb zähmen, und zwar mit Schafen, die sie dem Drachen bringt. Also so freunden die beiden sich an und so läuft es im Buch ab. Nur ganz anders, da ist es eben nicht Rhaena, sondern Nessel und auch nicht im grünen Tal, sondern auf Drachenstein. Und Nessel habe ich jetzt in vielen Videos schon oft genug erklärt, aber das ist im Prinzip die Tochter einer Hafenhure. Loses Mundwerk, schmutzig, schlank, dunkle Haut, schwarzes Haar, so wird sie beschrieben. Super spannend, weil es eigentlich keine Targaryen ist, zumindest munkelt man das.
Man weiß nicht so genau, wer ihr Vater ist, deshalb ist es schwierig, da irgendwie so das Drachenblut zurückzuverfolgen.
Ja.
Und das wäre ja auch super spannend, wenn sie so die einzige Person ist in der ganzen bekannten Geschichte, die einen Drachen gezähmt hat,
ja,
und kein Drachenblut in sich trägt.
Kein? Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Aber sie geht auf jeden Fall in der Handlung noch eine sehr enge Verbindung zu Daemon ein. Und manche munkeln sogar eine Affäre, aber das ist noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Und wie gesagt, die Figur Nessel gibt es nicht.
So, wenn Rhaena jetzt noch eine Beziehung hat mit ihrem Vater,
das wäre
würde es mich nicht wundern, weil es ist immer noch die Welt von Eis und Feuer.
Und Daemon hatte einen Sextraum mit seiner Mutter.
Ja.
Vielleicht war das Foreshadowing, aber ich glaub's nicht. Ja, aber Rhaena ist eine völlig andere Figur im Buch. Sie bleibt die ganze Zeit bei Lady Jane Arryn im grünen Tal und lässt es sich quasi gut gehen. Ist wirklich eine ganz andere Figur. Aber eines der Dracheneier, das sie dabei hat, schlüpft. Und so kriegt sie mit Morgan doch noch einen Drachen. Also der Drache heißt Morgan. Und viel mehr passiert erstmal nicht mit ihr. Also dann gibt's so das Gemunkel über Liebesbeziehungen und ziemlich sicher halt einer mit Sir Corvin Corbray, der sie dann später auch schwängert.
Ja, also in den Büchern ist sie noch mehr eine Nebenfigur im Vergleich jetzt zur Serie.
Ja, aber wechseln wir mal auf die Seite der Grünen, weil das war ja eine ganz große Frage. Wer hat denn jetzt bitte Otto eingesperrt?
Mhm.
Antwort? Keine Ahnung.
Gute Frage.
Das ist im Buch, also das ist völlig neu in der Serie. Also in den Büchern ist es auch so, dass da niemand zur Triarchie reist, um mit denen zu verhandeln. Das sind einfach die Briefe von Otto, die dann irgendwann Früchte tragen. Dann greift irgendwann die Triarchie halt an. Aber im Buch passiert nach seiner Abberufung als Hand eigentlich nur noch eine Sache. Und das tut mir jetzt leid an alle Otto-Fans. Otto wird sterben.
Ja.
Und wie?
In Peace.
Das werden wir gleich noch verraten. Er wird nämlich von Rhaenyra hingerichtet. Aber wie genau das passieren wird, das erzählen wir dann gleich.
Er wird im Alter von 80 Jahren zufrieden in seinem Bett einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Genau. Denn die Frage ist ja auch, wo reist Aegon eigentlich hin? Gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Nicht einen Schritt zurück, gehen wir mal einen Schritt weiter. Stellen wir mal die andere Frage, bevor wir zu Aegon kommen. Was ist mit seinem Drachen, mit Sonnenfeuer?
Ja.
Das ist ja super spannend.
Ja, in den Büchern ist das nämlich so, dass Sonnenfeuer da gar nicht als tot gilt, sondern ganz im Gegenteil quietschfidelis und auch noch bei Krähenruh in einem Wald chillt quasi. In der Serie wird das ja alles ein bisschen anders erzählt. Da wird es ja quasi so von Aegon gesagt, dass er tot ist.
Ja.
Dass er tot sei.
Und auch im Intro liegt der Drache quasi tot da.
Ja, aber wir wissen ja, ist immer noch, House of Dragon, Game of Thrones, kann ja immer noch sein, dass dann plötzlich es einen Twist gibt und er ist doch nicht tot.
Ja. Also, eigentlich überlebt Sonnenfeuer die Schlacht von Krähenruh, kann aber weder fliegen noch sich fortbewegen, weil er so schwer verletzt ist. Sir Criston lässt, bevor er aus Krähenruh wieder abzieht, Männer dort, die den Drachen bewachen. Und die Soldaten verfüttern erst die Leichen ihrer toten Kameraden und später dann auch mit Schafen. Und später wird Krähenruh von den Schwarzen zurückerobert, genauer gesagt von einem gewissen Lord Varlys Mouton. Und dieser Lord Mouton versammelt sogar etwa 100 Männer, um Sonnenfeuer zu erlegen. Und der Drache wehrt sich aber mit Drachenfeuer und auch seinem Schwanz und tötet 60 von ihnen, inklusive Lord Varlys Mouton, und schlägt den Rest in die Flucht. Und daraufhin verschwindet der Drache. Man munkelt, dass sich Sonnenfeuer in den Wäldern bei Klauenhorn in der Kronlande aufhält. Aber später stößt er zu Aegon und spielt dann auch noch eine wichtige Rolle im Drachentanz.
Sehr wichtige Rolle.
Was ist denn jetzt mit Aegon? Man könnte ja meinen, das ist wahrscheinlich so gerade die Vermutung von vielen, er wird wahrscheinlich nach Essos abhauen und genießt da sein Leben.
Ja, genau.
Ne, chillt.
Wartet den Krieg mal ab, mal gucken, was passiert.
Aber nein, er hat ein ganz anderes Ziel. Erst werden seine Kinder, Jaehaera und Maelor, der halt in der Serie nicht existiert, erst werden die beiden in Sicherheit gebracht. Aegon selbst verkleidet sich als, ja, so ein Typ aus dem gemeinen Volk und flieht dann auf einem Fischerboot. Und wird dabei von einem Bastard, einem Ritter namens Sir Marston Wasser, begleitet. Und die beiden tauchen bei dessen Verwandten unter, nämlich auf Drachenstein. Ja, Rhaenyra ist zu dieser Zeit unterwegs, die ist nämlich nicht auf Drachenstein. Aber was sie da gerade in dem Moment tut, dazu kommen wir gleich. Mhm. Aegon überzeugt auf jeden Fall auf Drachenstein einige Schwarze von sich und übernimmt kurzerhand die gesamte Insel und die Burg. Und es kommt zu einem Kampf zwischen Daemon und Baelor. Drache gegen Drache. Die beiden Drachen, ja, wie das so oft bei diesen Drachenkämpfen ist, die verschlingen sich so ineinander und stürzen zu Boden. Mondtänzerin, also Baelors Drache, stirbt auch dabei. Und Aegon bricht sich die Beine, was ihm.
Der muss die in dieser Serie so, in diesem Buch so krass leiden.
Ja. Also Aegon kriegt's wirklich doppelt und dreifach ab.
Ja, genau. Baelor wird aber verbrannt, überlebt das Ganze aber.
Ja.
Und Sir Alfred Broom will Baelor dann erschlagen, weil er mittlerweile auf die Seiten der Grünen gewechselt ist.
Traitor.
Wunder, oh Wunder. Ja. Und Sir Alfred wird dann von Sir Marston Wasser aufgehalten. Baelor wird eingesperrt. Und ja, da wird sie erstmal eine ganze Weile bleiben.
Genau, also sie stirbt nach diesem Kampf nicht, wird auch nicht hingerichtet, sondern bleibt da in den Zellen. Aegon aber beginnt auf Drachenstein zu herrschen. Und er lässt sogar Maester Gerardis hängen und nimmt Sir Marston in seiner Königsgarde auf. Später nimmt sich Helaena in Königsmund das Leben, was sehr traurig ist. Also diese Familie ist wirklich nicht von Glück geprägt in der Zeit. Und ihr Sohn Maelor, wie gesagt, der kommt in der Serie nicht vor, dem blüht ein ganz, ganz schreckliches Schicksal. Der wird von einer wütenden Meute in Bitterbrück auseinandergerissen.
Ja.
Ganz, ganz, ganz brutal.
Aber das werden wir nicht zu sehen bekommen.
Das werden wir nicht zu sehen bekommen. Auch Helaenas Tod. Ich vermute, dass das eher was für Staffel 4 ist. Ich glaube, das ist. Aber ich weiß es nicht. Es
ist schwer zu sagen. Schwierig zu sagen.
Es kommt halt aufs Tempo an.
Weil so in dem Tempo, in dem es läuft, fühlt sich das mit dem Drachentanz noch nicht so nach 4 Staffeln an, sondern eher nach 5 oder 6.
Absolut.
Aber es sind nur 4. Deshalb müssen die wahrscheinlich relativ schnell durchkommen.
Also, ich sag's ja immer wieder:
Staffel
3 muss eigentlich Schlacht nach Schlacht nach Schlacht sein. Denn jetzt, die ersten beiden Folgen werden auf jeden Fall mit einer Schlacht beginnen. Ich bin eigentlich jetzt schon mit Helaenas Tod und so weiter ein bisschen vorangeschritten in der Zeitlinie, gehe aber noch mal einen Schritt zurück und komme zum Angriff der Triarchie. Das wohl größte und auch erste Ereignis der dritten Staffel wird ziemlich sicher der Angriff der Triarchie und die Schlacht in der Gurgel sein. Es gibt ja diese ganz lauten Gerüchte, die meiner Meinung nach auch schon mehr als Gerüchte sind, dass Folge 9 und 10 eigentlich die Schlacht in der Gurgel sein sollten in Staffel 2, aber dass nach dem Schreibprozess diese zwei Folgen rausgekürzt wurden.
Oder dass Folge 9 halt die Schlacht ist und 10 dann quasi der Aftermath. So das, was die achte Folge sein musste.
Genau, aber das ist im Prinzip auf jeden Fall, dass die Schlacht in der Gurgel noch in Staffel 2 stattfindet. Genau. Das war auch vor der Staffel meine Theorie, dass es damit endet. Dass
das das haben wir, ich weiß noch, wie wir im Zug von der Premiere zurückgefahren sind und ich in dem Zeitraum noch mal das Buch gelesen hatte, den Abschnitt aus
Feuer und Blut.
Feuer und Blut. Und das hätte sich echt gut getan, weil da passieren einige Dinge und es gibt eine Sache, die passieren wird, dazu kommen wir gleich, die so ein sehr gutes Ende gesetzt hätte.
Ja. Einziger, aber kommen wir gleich zu.
Ja.
Kommen wir zum Angriff der Triarchie. Dort passiert etwas ganz Tragisches mit der Figur Viserys. Aber gehen wir mal von vorn. Ganz ruhig.
Ganz von vorne.
Jace plant eigentlich, Königsmund anzugreifen, aber die Triarchie greift von Osten aus an. 90 Kriegsschiffe reisen von den Trittsteinen aus Richtung Gurgel. Und gerade da ist in der Gurgel die Gay Abandon unterwegs. Wie hieß sie auf Deutsch? Fröhliche Hingabe, ne?
Fröhliche Hingabe.
Genau.
Oder freudige Hingabe. So
freudige etwas. Hingabe, ja. Gay Abandon heißt das auf Englisch, was irgendwie der schönere Titel ist, finde ich.
Ja.
Und dieses Schiff ist unterwegs mit zwei ganz jungen Targaryen-Prinzen, nämlich Aegon dem Jüngeren und Viserys.
Wir erinnern uns zurück, die beiden sollten ja nach Pentos, nach Essos, in Sicherheit gebracht werden, dass die nicht irgendwie in den Konflikt reingezogen werden. In den Büchern dummes Timing, weil die werden da auf jeden Fall reingezogen.
Ja.
Das Ding ist jetzt nur, ich habe mir das noch mal geografisch angeguckt und mich gefragt, ob das in der Serie auch passiert, weil eigentlich sind die in der Serie ja gerade im Tal und brechen von da aus los. Das würde aber dann mit der Geografie von Westeros keinen Sinn ergeben, weil das so weit nördlich ist und die Flotte von Loha kommt ja eher aus dem Süden. Also von Tyros, Trittstein und sowas. Und deshalb würden die sich niemals treffen.
Also,
deshalb ist es so ein bisschen die Frage, ob das auch da passieren wird oder ob das dann irgendwie anders erzählt werden wird. Aber
ja, das ist die Frage.
Werden wir sehen.
Wie sie es erzählen, ob sie es überhaupt so erzählen, ob sie einen ganz anderen Weg gehen. Aber im Prinzip passiert, das Tragische ist, dass die Gay Abandon erbeutet wird, gekapert wird. Der 9-jährige Prinz Aegon, also im Buch ist er 9, das ist ja auch, der ist ja auch in der Serie gerade gefühlt jünger.
Auf jeden Fall jünger, ja. Da ist er eher Gottfried 9.
Genau, und Aegon ist ja eher so 5.
Ja.
Das ist einer der seltenen Fälle, wo die Figuren im Buch wo die Figuren in der Serie jünger sind als im Buch. Dieser 9-jährige Prinz Aegon fliegt mit Sturmwolke Richtung Drachenstein und man sagt, er zittert wie Espenlaub und stinkt nach Urin, also hat sich ganz offiziell eingenässt. Und es ist sogar sein erster Flug überhaupt. Also vorher ist er noch nie auf seinem Drachen geflogen. Sturmwolke ist schwer verletzt. Sein Hals ist durchbohrt von einem Skorpionbolzen. Und der Drache verstirbt auch nur eine Stunde später. Und Aegon berichtet das Unvorstellbare. Prinz Viserys, der habe sich auf dem Schiff noch versteckt. Das erfahren wir. Und sich als Schiffjunge verkleidet. Wird aber gefunden und gelangt in die Hände von Admiral Loha. Das heißt, Viserys wird gekidnappt von der Triarchie und Aegon der Jüngere verzeiht sich später auch nie dafür, seinen Bruder im Stich gelassen zu haben.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Element.
Tragische Geschichte. Und dann kommt es zur Seeschlacht.
Das endlich!
Dieses Kidnapping ist nämlich nicht das Ende und der Showdown der Seeschlacht, sondern ganz im Gegenteil, das ist erst der Anfang. Die Flotte der Triarchie, diese 90 Kriegsschiffe, werden geteilt. Eine Hälfte soll südlich von Drachenstein in die Gurgel vordringen und die andere von Norden aus. Und es kommt zur Schlacht und die Triarchie überrascht Lord Velaryons Galeeren. Das südliche Geschwader der Triarchie greift Gewürzstadt an auf Driftmark und setzt viele gegnerische Schiffe dabei in Brand. Und diese Schiffe, das sind vor allem Truppen aus Myr und Tyrosch und kaum bis gar nicht aus Lys. Und diese Truppen plündern Gewürzstadt und machen den Ort dem Erdboden gleich. Männer, Frauen und Kinder werden brutal niedergemetzelt, die Häuser werden in Brand gesteckt und die Stadt, Gewürzstadt, wird auch später in Zukunft nie wieder aufgebaut. Die ist dann wirklich quasi von der Landkarte getilgt. Und die Truppen aus Myr und Tyrosch gelangen sogar bis nach Hochflut. Das ist der hohe Herrschaftssitz des Hauses Velaryon, den Lord Corlys gebaut hat.
Den wir auch schon in Staffel 1 gesehen haben, mit dem Merlin-König-Thron.
Genau, in Staffel 2 doch auch, oder?
Haben wir den doch bestimmt. Ja, du ganz kurz. Aber in der ersten Staffel war der ja wirklich, ist da viel passiert. Und wir haben auch sehr viele von den Schätzen von Corlys gesehen.
Und genau die werden auch noch verbrannt von diesen Truppen. Ja,
das ist traurig.
Und die Seeschlacht wütet in der Gurgel. Jace greift ein und attackiert mit Vermax die gegnerischen Schiffe. Doch dann kommen die anderen Drachensamen dazu, nämlich Silberschwinge, Scharfsdieb, Seerauch und Vermithor, also die anderen Drachen.
5 Drachen gegen eine Flotte.
Ganz genau.
Wer gewinnt wohl, Alper?
Wer gewinnt wohl? Das ist ja auch noch gerade so ein bisschen im Widerspruch zur Serie. Da heißt es ja von Rhaenyra eher, dass die Drachensamen die Bollwerke der Usurpatoren angreifen, als das und Lannisort.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt in der Show so sein wird. Die wollen halt gerade losfliegen und dann sehen die, da kommt eine Flotte an.
Ja.
Und bevor die dann losfliegen, können die Schlacht eingreifen.
Dann sagt Ulf noch: Schade, ich habe mich so sehr auf die Bollwerke der Usurpatoren gefreut. Letzten Endes besiegen die Schwarzen die Triarchie. Die Triarchie, also die Flotte, wird vernichtet. Die Überlebenden werden in die Flucht geschlagen. Und von den 90 Kriegsschiffen bleiben am Ende nur 28 übrig. Und von diesen 28, das sind fast alle Lysenisch aus Lys. Das heißt, die Frage ist, hat Admiral Loha, der / die ja selber aus Lys ist,
ja,
die myrischen und tyroschen Schiffe absichtlich vorausgeschickt? Also das ist so ein offenes Geheimnis, das wird sehr wahrscheinlich so sein.
Ja.
Aber auch die Velaryon-Flotte verliert bei dieser Seeschlacht beinahe ein Drittel der Schiffe und Tausende kommen dabei ums Leben. Es ist also eigentlich ein großer Sieg für die Schwarzen, so sieht es zumindest aus.
Aber ein herber Schlag für die Velaryons.
Genau.
Aber nicht nur das.
Nicht nur das. Im Moment des Sieges kommt es zur nächsten Tragödie. Vermax fällt, stürzt zu Boden, ins Meer, ins Wasser. Und es gibt unterschiedliche Berichte darüber, was genau passiert ist. Man munkelt, dass Vermax vielleicht einen Eisenbolzen im Auge hat. Aber ein anderer Bericht ist sehr viel spektakulärer. Ein Seemann im Krähennest einer myrischen Galeere habe einen Enterhaken geworfen und einer der Zacken habe sich zwischen zwei Schuppen des Drachen verhakt und der Seemann hätte dann das Ende der Kette um den Mast geschwungen und durch das Gewicht des Schiffes und durch die starken Flügelschläge des Drachen habe sich Vermax dabei selbst den Bauch aufgerissen.
Ich bin so gespannt, welche Version stimmt. Aber ich schätze mal, das mit dem Bolzen.
Das wäre so geil, wenn man das zu sehen bekommt. Wir würden uns alle freuen. So oder so, Jace überlebt den Absturz zunächst und landet im Wasser. Aber Armbrustschützen auf einem myrischen Schiff erschießen ihn.
Oh.
Und mit Jace kommt ein weiteres Kind von Rhaenyra ums Leben. Wenn man Visenya mit einrechnet, und warum sollte man das nicht, sind es dann schon 3.
Ja.
3 tote Kinder. Da kann, glaube ich, nur ein Davos mithalten. Nach einer anderen Seeschlacht. Ja.
Ja, und das ist ja auch so, das wäre, glaube ich, ein gutes Ende gewesen für eben diese Staffel, weil wir hätten das Ende gehabt von der ersten Staffel, wo Rhaenyras Sohn Luke stirbt und dann jetzt in der zweiten Staffel noch ihr anderer Sohn Jace.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau das der Grund ist, warum man sich dagegen entscheiden könnte, damit es eben nicht zu repetitiv, also das, man könnte der Serie dann ja auch vorwerfen, dass es einfach dasselbe ist wie in Staffel 1.
Wenn das der einzige Grund ist, wäre das ein bisschen schwach.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber ja, das wäre so ein klarer Punkt, um da ein Ende zu setzen in Staffel 2. Ja. Die Seeschlange sagt auch später über diese Seeschlacht: Wenn das ein Sieg war, dann bete ich darum, nie wieder einen zu erringen.
Ein sogenannter Pyrrhus-Sieg.
Genau.
Ich glaube, der hat etwas Ähnliches gesagt.
Ja, ich glaube auch. Kommen wir zu den Nachwehen dieser Schlacht. Denn die Schlacht in der Gurgel hat weitreichende Konsequenzen. Die Triarchie löst sich auf, dieses Bündnis der 3 Töchter. Und die 3 Städte wenden sich dann auch im Krieg der Töchter direkt gegeneinander, wie es halt auch üblich ist in der Geschichte, dass die 3 sich immer wieder streiten. Und die Drachensamen feiern. Also Pilz, der Narr in Drachenstein, der in der Serie nicht existiert. Er berichtet von Hugo Hammer und Ulf Weiß, dass sie sich im Moment der Trauer, als alle um Jace trauern, dass die beiden feiern und sich zuprosten und jetzt erwarten, Ritter und Lords zu werden. Ja, also Hugo.
Sympathisch.
Sympathisch. Hugo ist ja auch wirklich eine ganz andere Figur als in der Serie im Buch.
Das stimmt. Also in den Büchern werden die auch vor allem von Pilz als Unmenschen dargestellt und als extreme Arschlöcher. Und man finde dann auch später raus, dass zum Beispiel das Volk von Königsmund die auch richtig hasst. Mhm. Ich glaube aber, dass die Serie da einen anderen Weg gehen wird. Ich meine, sonst hätten die Hugo nicht so aufgebaut in der zweiten Staffel.
Ich glaube, Ulf schieben sie in die Richtung.
Ja.
Also bei Ulf ist es ja klar, aber bei Hugo könnte ich mir vorstellen, dass ihn dann andere Umstände dazu bringen, dann sich so zu verhalten.
Weil er ist wirklich so 180 im Vergleich zur Serie.
Auf jeden Fall. Aber nicht nur er wird eventuell zum Ritter oder Lord geschlagen, auch Adam aus Hulk wird legitimiert und darf sich nun Adam Velaryon nennen. Das ist natürlich ein ganz großer Schritt für den Bastard. Und er sucht die Seeschlange auf, aber man weiß nicht so genau, was die beiden besprechen. Das heißt nur, sie haben ein wichtiges Gespräch. Muss man mutmaßen, worum es geht. Oder weißt du's?
Ich weiß nicht. Vielleicht tauschen sie sich aus über die coolsten Frisuren in Westeros.
Haben die beiden auf jeden Fall, ja. Ja, Rhaenyras Wut ist daraufhin natürlich komplett angefacht. Nach dem Tod von Rhaenyras Sohn Luke quasi niedergeschlagen.
Zumindest in den Büchern.
In den Büchern. Jays Tod soll aber in ihr regelrechten Hass und Wut ausgelöst haben, so heißt es. Und sie erklärt dem Schwarzen Rat, dass sie Feuer und Tod über Aegon und seine Gefolgschaft bringen möchte. Aber es bleibt nicht bei dem Papyrus-Sieg der Schwarzen. Nein, dem Pyrrhos-Sieg der Schwarzen. Es kommt zu einer weiteren Tragödie für Team Schwarz. Und die nennt sich die Katastrophe vom Honigwein. Ja, wir hatten ja bereits über
das hatte ich auch am Wochenende.
Warum?
Die Katastrophe vom Honigwein.
Hast du Honigwein getrunken?
Nein, habe ich nicht.
Ich habe noch nie gehört, dass man Wein mit Honig anbietet. Gibt's bestimmt.
Met. Stimmt, 100%.
Met ist Honigwein im Prinzip. Ja. Egal. wir haben eben noch kurz über die Armee der Hohenturms gesprochen. Und da ist es ja auch so, dass Ormund Hohenturm, der, wenn ich mich nicht irre, gerade aus dem Kopf, der Neffe von Otto.
Genau, Otto, man sieht den in der ersten Staffel auch ein paar Mal. Genau. Zum Beispiel bei der Hochzeit von Rhaenyra und Laenor.
Ja. War der in der Serie der Verwandtschaftsgrad derselbe oder wird der hier einfach als Bruder von Otto erzählt in der Serie? Bin mir nicht sicher.
Nee, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob sein Verwandtschaftsgrad erwähnt wird. Aber wie gesagt, er ist der Neffe.
Ja, dieser Ormund Hohenturm verlässt Alsas mit 1000 Rittern, 1000 Bogenschützen, 3000 Waffenknechten und unzähligen Söldnern, Reitern und weiterem Gesinde Richtung Osten, Richtung Flusslande.
Ein großer Tross.
Genau. Dieses Heer wird allerdings von Nordosten aus angegriffen von Thaddeus Esch, dem Lord von Goldhain, und Tom Blumen, dem Bastard von Bitterbrück. Und Sir Alan Beangraben, Lord Alan Tarly und Lord Owen Costain schneiden ihm den Rückzug nach Alsace.
Das Witzige ist auch, Sir Alan Beangraben und Lord Alan Tarly, die werden auch die zwei Allens genannt.
Genau, die beiden Allens, ja.
Ja, absolut. Also das sind halt alles Häuser aus der Weite mit den Tyrells an der Spitze. Und man von House Harald weiß, dass sie sich halt aus dem Konflikt raushalten eher.
Komplett. Also das war ja auch mal eine Frage, die man stellen könnte. So, was ist eigentlich mit den Tyrells hier im
Weil eigentlich müssten ja die Hohenturms auf die Tyrells hören, aber der Tanz der Drachen ist halt der Tanz der Drachen. Da wenden sich auch Häuser innerhalb von verschiedenen Gebieten gegeneinander. Wir wissen es ja schon von den Brackens und den Blackwoods.
Ja.
Und eben einige Häuser aus der Weite stellen sich auf Rhaenyras Seite. Und vor allem die Beangraben sind halt immer noch pisst,
klar,
dass ihr guter Lord Lyman Beangraben vom Grünen Rat ermordet wurde. Und deshalb kämpfen die auch dagegen.
Auch die schwören auf Rache.
Ja.
Absolut. Und am Ufer des Honigweins wird das Heer eingekesselt. Also Honigwein ist so ein Fluss.
Ja.
Und die Hohenturmarmee hat eigentlich keine Chance, ist kurz davor, vernichtet zu werden. Und für Team Schwarz sieht erstmal alles nach einem weiteren klaren militärischen Sieg aus, bis, und das ist auch das Ende von Staffel 2, bis ein neuer Player ins Game kommt, nämlich ein Drache bzw. eine Drachin, nämlich die blaue Königin Tessarion mit Daeron darauf, dem Knappen von Lord Ormund oder auch das vierte Kind von Alicent und Viserys. Es hat mehr Kinder, aber ja. Es ist der quasi der dritte Sohn von Alicent.
Ist der Gute.
Der Gütige.
Ja.
Und so wendet sich das Blatt. Tom Blumen und Lord Costain sterben und Lord Ormond schlägt Daeron als den Wagemutigen zum Ritter. Was Daeron der Wagemutige klingt schon cool, aber Daeron the Daring klingt halt noch cooler im Englischen. Ja, und Drachenstein brütet und wütet. Am Schwarzen Hof auf Drachenstein macht sich Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit breit, als die Nachricht von der Katastrophe am Honigwein eintrifft. Und Lord Bar-Aemon schlägt sogar vor, das Knie zu beugen und aufzugeben. Aber natürlich will Rhaenyra mit ganzer Gewalt, mit aller Gewalt zurückschlagen. Der Tod von Jace hat sie schließlich noch hasserfüllter gemacht. Das war's aber nicht. Es gibt weitere Schlachten in der Flusslande. Zum Beispiel nimmt Aemond Rhaenyra nicht besonders ernst. Er sieht immer noch in Daemon die größte Gefahr. Sein Plan ist es, Harrenhal einzukesseln. 1000 Ritter und 7000 Fußsoldaten und Bogenschützen von Jason Lannister, dem Bruder von Tywin Lannister, reiten ja den roten Arm des Flusses Trident entlang. Mit
den Löwen.
Mit den Löwen, genau. Und das Lannister-Heer soll Harrenhal von den westlichen Hügeln aus angreifen, während Aemond und Ser Criston mit einem Heer aus dem Süden attackieren. 4000 Männer nehmen sie dafür aus der Hauptstadt mit. Und natürlich auch Vhaegar, den Drachen von Aemond. Nicht alle im Grünen Rat sind allerdings dafür. Großmeister Orwell drängt ihn, sich erstmal an Sturmkap zu wenden und die Streitmacht zu vergrößern. Und Lord Jasper Wild, die Eisenroute, rät, Prinz Daron und Lord Hohenturm aus dem Süden herbeizurufen und die erstmal abzuwarten. Alicent hat im Buch auch keinen Selbstfindungstrip und keine Gespräche mit Rhaenyra, keine Friedens- oder Fluchtbestrebungen. Sie rät aber trotzdem Aemond abzuwarten und dann mit mehreren Drachen anzugreifen. Aber Aemond ist ungestüm und will den Ruhm nicht mit irgendjemandem teilen.
Ja, wir haben jetzt noch sehr wenig in der zweiten Staffel von den Baratheons mitbekommen. Und das Spannende hierbei ist, dass die Baratheons dann sogar wirklich ein Heer versammeln und auch schwören dann gegen Rhaenyra in die Schlacht zu ziehen. Er ändert dann aber so ein bisschen die Richtung, statt in den Norden zu gehen, geht er eher in den Süden, weil er behauptet, dass die dornischen Marschen von den Dornischen angegriffen werden und führt da quasi so seinen eigenen kleinen privaten Krieg.
Ja. Aber ist das die Wahrheit?
Das weiß ich.
Vielleicht hat er auch einfach nur Schiss.
Ja.
Ja.
Vor Drachen.
Genau. Ist ein berechtigter Grund, Angst zu haben, glaube ich. Ja. Aemond reitet auf jeden Fall 16 Tage lang mit Ser Criston und dem Heer Richtung Harrenhal. Und Daemon hat allerdings Freunde in Königsmund und noch viele, viele Goldröcke, die er komplett in seiner Tasche hat. Und aber auch fernab von denen auch noch viele Spione und Adlige, die ihm wohlgesonnen sind. Und als Aemond von Königsmund aus losreitet, erfährt Daemon sofort davon. Und ja, hier noch ein kleiner Unterschied, der wichtig ist. Gawain, a.k.a. Gawain, der Bruder von Alicent, der reitet ja in der Serie auf jeden Fall mit.
Ja, der ist die ganze Zeit mit bei den Feldzügen mit dabei.
Genau, neben Ser Criston. Im Buch ist er in Königsmund.
Ja.
Und er arbeitet quasi, ist ein Goldrock.
Genau, er ist quasi also der stellvertretende Befehlshaber der Goldröcke, ja, weil er von seinem Vater eingesetzt wurde,
ja,
und den Luthor Largent, den Befehlshaber der Goldröcke, überwachen sollte, ob der nicht irgendwie was.
Genau,
Schilde führt.
Das ist der Lord-Kommandant der Goldröcke. Und das hat Otto auch den richtigen Riecher bewiesen, weil dieser Luthor Largent halt auf jeden Fall noch sehr mit Daemon im Bunde ist. Ja, das ist auch so eine Figur, die in der Serie gar nicht vorkommt. So, oder halt vielleicht noch in irgendeiner Form irgendwie vielleicht eingeführt wird, aber abwarten. Lord Jason Lannister, also die Lannister-Armee, steht dem alten Peter Piper und Tristian Wanke gegenüber. In der Flusslande oder in den Flusslanden.
Genau, sind auch zwei Häuser der Flusslande. Die hört man jetzt nicht so oft. Aber
ja, Lord Piper hat man ja schon gesehen in der Serie zum Beispiel. Aber ja, dreimal versucht Lord Jason, den roten Arm zu überqueren. Und dreimal kämpfen diese Parteien. Die Westmänner sind zwar sehr viel mehr, also haben eigentlich die Überzahl. Aber die Flussmänner kennen die Gegend und die ganzen Guerilla-Taktiken. Lord Jason Lannister wird von einem grauhaarigen Knappen namens Pat aus Langblatt tödlich verwundet. Auch so eine sehr illustre Figur. Und Pat wird daraufhin zum Ritter geschlagen und Langblatt der Löwentöter genannt. Und das ist auch einer der coolsten Namen in Game of Thrones.
Auf jeden Fall.
Langblatt der Löwentöter. Sir, sei denn, man ist Veganer, dann ist das nicht cool. Sir Adrian Tarbeck übernimmt die Leitung und zerstört die Armee der Flussländer. Flussländler? Flusslandenmänner? Flussmänner? So heißt das.
Flussmänner.
So heißt das Wort.
Der Fische.
Ja. Und Casterly Stein geht an Jasons Sohn über, Lorion Lannister. Doch als während Lord Jason noch im Sterben liegt, greifen bereits, Überraschung, Überraschung, die Eisenmänner an.
Aber wen?
Also, die greifen die Westlande an. Und zwar Casterly Stein. Unter der Leitung von einer ganz, auch wieder einer sehr illustren Gestalt, über die wir schon vieles gehört haben, aber die wir noch nie gesehen haben in House of the Dragon, nämlich Dalton Graufreud.
Ja, ich glaube auch so, dass der Tanz der Drachen so die Erzählung ist, wo es die meisten so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Heldenfiguren gibt oder diese ganzen illustren Figuren, die auch so Beinamen haben.
Die auch teilweise sehr irre sind und sehr cool. Es gibt zum Beispiel Roddy die Ruine oder die Knaben oder so. Also da gibt es echt einige sehr schillernde Persönlichkeiten.
Ja. Man hat auch so das Gefühl, dass es auch so langsam shiftet, dass so die Nebenfiguren so immer wichtiger werden im Vergleich zu den Hauptfiguren.
Absolut.
Dass die viel reißen können.
Ja. Ja, Jason liegt im Sterben. Seine Witwe oder seine bald werdende Witwe Joanna Lannister verteidigt die Westlande gegen die Eisenmänner. Die Eisenmänner plündern allerdings Lannisort und nehmen 600 Frauen an sich, unter anderem Lord Jasons leiblichen Töchter und auch seine vielen Affären.
Jetzt könnte man sich fragen, wenn man in der ersten Staffel aufgepasst hat, eigentlich hat der Grüne Rat ja den Posten im kleinen Rat des Meisters der Schiffe, Dalton Graufreud, angeboten. Ja. Aber jetzt wendet er sich gegen die, das ist so ein bisschen komisch. Aber es sind halt die Eisenmänner. Und ich meine, wenn die halt die Chance wittern, dass gerade die Westlande, die mit zu den Reichsten überhaupt gehören, wenn die gerade nicht so gut bewacht werden, dann können wir ja mal angreifen.
Ja, mit den Goldminen da in der Westlande, das ist natürlich ein sehr glorreiches Ziel.
Und es ist ja auch mit das nächste Gebiet an den Eiseninseln. Und weiterer Vorteil, sie müssen nicht gegen Rhaenyra und ihre Drachen kämpfen.
Eben. Und damit kommen wir schon zum nächsten Kapitel. Und ich glaube, darauf haben sehr viele Menschen gewartet, spätestens nach der letzten Folge der zweiten Staffel, nämlich der Angriff auf Königsmund. Denn während Aemon munter Richtung Harrenhal marschiert, geschieht die absolute Katastrophe für die Grünen. Und hier kommt die Antwort auf die Frage, wie Aegon so unbeschwert nach Drachenstein so hineinspazieren konnte.
Warum da niemand mehr war, quasi.
Ja. Die Seeschlange schickt nämlich seine verbliebenen Schiffe, seine verbliebene Flotte gegen Königsmund. Panik und Plünderungen gibt es in Königsmund. Die Glocken der Stadt ertönen und alle sind in Aufruhr. Es kommt aber noch schlimmer, denn nicht nur Schiffe greifen die Stadt an. Daemon fliegt auf Caraxes in die Hauptstadt. Er interessiert sich gar nicht für die Schlacht gegen Aemond.
Ja.
Auch Rhaenyra besteigt Syrax und erhebt sich in die Lüfte. Und gemeinsam kreist das Königspaar über Aegons hohem Hügel. Denn Königsmund ist ja, wie wir wissen, komplett ohne Verteidigung. Und da gibt es auch diesen Plan von Alicent nicht, die Tür und Tor von Königsmund zu öffnen. Königsmund ist einfach so komplett aufgeschmissen.
Ja, man braucht ja kein Tor, wenn man einen Drachen hat.
Nee, eben. Also als die Bevölkerung dann die Drachen sieht, verlassen alle in Panik die Hauptstadt. In Flohloch brechen Aufstände aus. Im Osten erscheinen die Schiffe der Seeschlange in der Schwarzwasserbucht. Und Königin Alicent fällt die Verteidigung zu. Ich nenne sie Königin Alicent, sie ist ja gar nicht mehr richtige Königin. Aber die Königsmutter Alicent fällt die Verteidigung zu und sie lässt die Tore, ganz im Gegenteil zur Serie, schließen. Sie schickt sogar schnelle Reiter los, um Aemon zurückzuholen. Aber die Goldröcke sind, wie gesagt, noch immer in Daemons Hand, mit ihm unter einer Decke. Die Reiter schaffen es nicht einmal aus Königsmund heraus, bevor die Goldröcke sie überwältigen. Großmeister Orval soll Raben an alle grünen Lords schicken, damit sie nach Königsmund kommen, um gegen die Schwarzen zu kämpfen. Aber Orval wird von 4 Goldröcken überrumpelt und mit einem Sack über dem Kopf in die schwarzen Zellen geführt. Auch Gawain wird ergriffen, entwaffnet und vor seinen Vorgesetzten Lufer Lagend gezerrt. Und dieser Lufer Lagend stößt Gawain dann das Schwert in den Bauch und damit stirbt der Sohn von Otto.
Der tapfere Recke.
Der tapfere Recke der Hohenturms. Und Lagend befiehlt, die Stadttore zu öffnen. Und so kommen dann auch die Männer der Seeschlange von den Schiffen in die Stadt.
Das war eine kurze Schlacht.
Absolut. Königsmund fällt auch nur an einem einzigen Tag. Lediglich am Flusstor kommt es zu einem kurzen Gefecht, das zugunsten der Schwarzen ausgeht. Einer nach dem anderen lassen sich dann die Drachen in der Stadt nieder. Also auch die Drachensamen landen dann in Königsmund. Und die Grünen sehen ihre Chancenlosigkeit ein Und damit folgen Verhandlungen zwischen den Grünen und den Schwarzen, so nenne ich es mal. Mhm. Otto, Alicent, Tyland Lannister und Jasper Wilde, die Eisenrute, kommen aus Maegors Feste heraus. Alicent wird in goldene Ketten gelegt, so heißt es.
Ja, ich glaube nicht, dass das in der Serie passiert.
Nee, das glaube ich auch nicht. Tyland wird befragt, wohin das Gold der Krone verschafft wurde. Aber weil er sich weigert, wird er gefoltert, geblendet und kastriert. Sein Mund bleibt aber verschlossen, er sagt es nicht. Er stirbt aber nicht, sondern verrottet in den schwarzen Zellen. Was mit ihm passiert, lassen wir auch noch mal offen.
Der muss dann hier in der zweiten, der dritten Staffel auch ziemlich leiden.
Ja, er weiß ungefähr,
hört nicht wie auf.
Aegon dann fühlt.
Es wird ja nicht einfacher.
Dann kommt es zu einem, wie ich finde, äußerst witzigen Moment in dieser furchtbaren Epoche. Alison schlägt einen großen Rat vor, um die Thronfolge zu entscheiden, was in dem Moment wirklich eine Verzweiflungstat ist. Ja. Rhaenyra kann darüber auch nur lachen und antwortet mit "Unterwerft euch" oder "Spürt das Drachenfeuer".
Die hätte bei der Höhle der Löwen nichts gewonnen.
Nee, ich glaube auch nicht. Alicent übergibt Rhaenyra die Schlüssel der Burg und alle strecken die Waffen nieder. Alicent droht ihr aber noch, und ich habe dieses Zitat mitgebracht: "Die Stadt gehört euch, Prinzessin. Doch lange werdet ihr sie nicht halten. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Ratten auf dem Tisch. Aber mein Sohn Aemond wird schon bald mit Feuer und Blut heimkehren."
Sheesh.
Das ist wieder mal so ein Moment, wo der Titel des Buches gedroppt wird.
Ja.
Wie, what are we, some kind of suicide squad?
Ja.
Egal. Larys und Aegon, der Usurpator.
Willst du ihn jetzt so nennen?
Aegon, der Usurpator, ja. Ja, die beiden sind nicht auffindbar. Wir wissen ja, wo Aegon unterwegs ist. Er übernimmt quasi, es ist ja eigentlich so ein Wechsel, ne? Also der König der Grünen nimmt Drachenstein ein, ja, und die Königin der Schwarzen nimmt Königsmund ein.
Frauentausch.
Ist genau wie Frauentausch von RTL 2, ja. Die Männer der Königin finden allerdings Helaena, aber wie gesagt, Aegon ist unauffindbar, genauso Jaehaera, Maelor oder die Ritter Willis Grimm und Rickard Thorn. Dabei schwört Lufa Lagen, dass niemand die Stadttore verlassen hat. Rhaenyra setzt sich daraufhin auf den eisernen Thron.
Ach, und damit,
und damit haben die sieben Königslande ihre erste Königin. Ich könnte mir vorstellen, das ist nur so eine Theorie, eventuell ist genau das letzte Bild von Staffel 3, wie sie sich quasi auf den eisernen Thron setzt. Könntest du dir das vorstellen?
Könnte es mir vorstellen. Aber andererseits wäre das ziemlich traurig, weil ich weiß nicht, wie die den Rest des Tanz der Drachen dann in die vierte Staffel quetschen wollen.
Ja, das ist eigentlich dann so, wie es im Buch erzählt ist, nicht möglich.
Ja, weil wir sind hier auch noch nicht am Ende, weil es gibt ja noch eine andere Vermutung, was auch passieren könnte.
Absolut.
Da kommen wir auch noch später
dazu. Dazu kommen wir später. Ja, Rhaenyra sitzt auf dem eisernen Thron. Ihr werden jeder Mann und jede Frau im Roten Bergfried vorgeführt. Alle müssen niederknien und um Vergebung bitten. Und angeblich dauert die Zeremonie die gesamte Nacht. Als sie morgens dann vom Thron steigt, sieht man an ihren Beinen und ihrer linken Handfläche Schnitte und Blut. Weise Männer werfen sich Blicke zu im Thronsaal. Niemand traut sich aber, die Wahrheit auszusprechen. Der eiserne Thron hat Königin Rhaenyra zurückgewiesen.
Mhm.
Tja.
Kein gutes Omen für die Zukunft.
Absolut.
Und ich glaube, dazu kommen wir jetzt auch.
Ja.
Weil es gibt eine große Schlacht, zu der wir jetzt kommen, die hoffentlich auch in der Serie passieren wird.
Die Schlacht von Stolperstadt.
Die Schlacht von Stolperstadt ist eine der verheerendsten Schlachten im ganzen Tanz der Drachen. Und das Ganze fand in der Markt statt mit dem, finde ich, ziemlich unscheinbaren Namen Stolperstadt, a.k.a. im Englischen Tumbleton statt.
Cat, die Frau von Hugo Ammer, hat ja schon mehrmals über ihren Bruder in Stolperstadt gesprochen.
Genau, zweimal hat sie es erwähnt, deshalb eigentlich muss es dann schon in der dritten Staffel vorkommen.
Ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, genau. Stolperstadt ist eine Stadt in der Weite und wir erinnern uns ja, in der Tragödie am Honigwein wurden die Schwarzen besiegt. Die Grünen unter Ormund Hohenturm und Daeron Targaryen marschieren aber weiter auf Königsmund zu. Und als Antwort darauf schickt Rhaenyra ihre Drachenreiter Ulf und Hugo nach Stolperstadt, weil diese Stadt ist quasi die allerletzte Verteidigungslinie vor Königsmund. Und Königsmund hat jetzt ja auch, die haben zwar mehr Drachen, aber die Hohenturms haben halt die größere Armee. Das könnte ja immer noch zu Problemen führen.
Ja.
Vor dem Erreichen der beiden Drachenreiter stehen die Chancen für die Stolperstadt erstmal ziemlich schlecht, weil das Heer der Grünen eben so groß ist und bei weitem größer als das der Verteidiger. Und mit Tesarion wird ein Drache in die Belagerung involviert sein, weil Daeron kommt ja auch mit.
Ja.
Aber Ulf und Hugo auf Silberschwing und Vermithor wenden das Blatt dann komplett.
Ja.
Die Schlacht beginnt dann auch vor den Toren. Die Schwarzen starten mit einem Ausfall. Unter anderem eine der coolsten Geschichten im ganzen Tanz der Drachen. Die Winterwölfe sind hier auch anwesend. Und
Graubärte, wie sie in der Serie genau, heißen.
Ja, die Winterwölfe in Feuer und Blut. Und Roderick Staublin, a.k.a. Roddy die Ruine, greift die Armee der Grünen an. Und das wird wirklich so erzählt, dass sie gegen eine Übermacht von 10 zu 1 gekämpft haben. Und dass er so verbissen gekämpft hat, dass ihm sogar der Schildarm abgeschlagen wurde. Und er trotzdem es noch geschafft hat, 2 Männer umzubringen, 2 Hohenturms. Einer davon ist Ormund Hohenturm. Ja. Der Befehlshaber der Grünen ist also tot.
Also Roddy die Ruine ist einfach so eine geile Figur.
Ja, also der Befehlshaber der Grünen von den Hohenturms natürlich nicht der Gesamtbefehlshaber.
Ja.
Ja, und damit kommen wir zu das Feld des Feuers in Klein, wurde es von einem Meister genannt. Tessarion erscheint nämlich auf dem Schlachtfeld. Das beeindruckt die Schwarzen aber nicht so wirklich, weil die haben ja mit Silberschwinge und Vermithor 2 der größten Drachen überhaupt.
Und Tessarion ist jung. Seite. Tessarion ist jung und klein.
Also, genau, ja. Und die beiden Drachen steigen dann auf und lassen ihre Flammen niederregnen. Aber.
Jetzt kommt das Aber.
Nicht auf das Heer der Grünen, sondern auf Stolperstadt. Tausende sterben durch das Drachenfeuer oder ertrinken bei der Flucht aus der Stadt im Fluss Manda. Gleichzeitig gibt es aber innerhalb der Stadt auch noch Verräter, die die Tore öffnen und somit der Armee der Grünen quasi die willkommen heißen.
Aber das ist quasi der große Verrat von Ulf und Hugo.
Ja, die werden ja auch öfters mal die zwei Verräter genannt.
Genau.
Stolperstadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Die Chance der Schwarzen auf den Sieg sahen so eigentlich ganz gut aus, aber der Verrat führt eben zu einer überkrassen Niederlage. Die Stadt wird wie Gewürzstadt auch geplündert. Frauen, und das wird auch explizit im Buch gesagt, auch Kinder, Septas und schweigende Schwestern werden vergewaltigt. Alle Männer, ob jung oder alt, werden dem Schwert übergeben. Und es gibt so eine Anekdote, dass Hugo jede Nacht 3 Jungfrauen vergewaltigt haben soll.
In der Serie wird das nicht passieren. Dieser Hugo ist eine ganz andere Figur.
Aber er merkt ja, das ist ja so einer der Gründe, warum, also wie Hugo einfach in den Büchern gezeichnet wird.
Ja, absolut.
Ja. Dem Gemetzel kann aber auch niemand Einhalt gebieten, weil eben Ormund, Hohenturm, der Anführer des Heeres, gestorben ist und sich andere Leute, zum Beispiel Daron, einfach nicht gegen diese plündernden Truppen durchsetzen können. Das gibt ja auch diese eine. Ich gehe noch mal zurück zur 8. Staffel, da gibt es ja auch die Belagerung von Königsmund, wo dann auch die alle in so eine Blutrage verfallen und wo das niemand stoppen kann. Und so ist es wahrscheinlich hier ähnlich. Und somit ist zwischen Stolperstadt und Königsmund überhaupt keine Verteidigungslinie mehr. Und mit dem Verrat von Ulf und Hugo, die auf die Seite der Grünen gewechselt sind, hat Rhaenyra 2 ihrer größten Drachen verloren. So die Gründe, warum die gewechselt haben, das gibt es auch so einige Theorien. Zum Beispiel einfach, dass die, als sie das Heer der Grünen gesehen haben, dass die einfach Schiss hatten und dann quasi auf die Seite der Grünen gewechselt haben. Die andere Theorie ist, dass die gierig waren und dass die Belohnung, die ihnen Rhaenyra versprochen hat, denen nicht gereicht hat. Hugo wollte zum Beispiel, der war sehr bescheiden, der wollte das Highgarden, also
wie heißt auf Deutsch? Rosengarten.
Rosengarten quasi so ihm übermacht wird.
Ja, tja, vermacht. Aber das war's ja noch nicht. Es gibt ja immer noch so ein paar Fragen, die offen sind. Was ist denn jetzt mit Aemon? Reitet der einfach nur Richtung Harrenhal? Was ist mit Sir Criston? Ich glaube, es gibt ja noch eine Schlacht, die sich da Butcher's Ball nennt auf Englisch. Wie war das denn nochmal auf Deutsch? Metzger?
Schlachtertanz.
Schlachtertanz, sowas. Ich glaube nicht, dass das was für Staffel 3 ist. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwer zu sagen, sehr schwer zu sagen. Aber was auf jeden Fall, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht auch ein alternatives Finale wäre, wäre die Schlacht über dem Götterauge. Denn Helena hat ja bereits in Staffel 2 den Tod ihres Bruders Aemond im Götterauge vorausgesehen. Götterauge ist ja der größte See von Westeros. Mhm. Es ist ja sowieso, Westeros ist nicht gerade ein Kontinent, der viele Seen hat. Es gibt nicht so viele Seen, aber sehr viele Flüsse.
Und viel mehr.
Viel mehr drumherum. Götterauge ist ein größerer See. Genau da, wo die Insel Gesichter drin liegt, direkt am Ufer ist ja auch Harrenhal. Und nicht nur, dass Helena den Tod ihres Bruders Aemond in diesem See vorausgesehen hat, auch Daemon sah sich ja in einer Vision unter Wasser. In dieser Vision, wo er auch die anderen gesehen hat, Daenerys und so weiter.
Ja, und Alice hat ja eben auch prophezeit, dass er hier sterben wird.
Ganz genau. Und damit kommen wir jetzt genau zu diesem Punkt. Aemond marschiert Richtung Harrenhal, während die Hauptstadt eingenommen wird. Aber nach 19 Tagen der Reise findet Aemond Harrenhal verlassen vor. Und er erobert die Burg ohne Probleme. Und in der wohl größten Tragödie des Drachentanzes, das wirklich das zu lesen, fällt mir sehr, sehr schwer.
Vor allem jetzt nach der zweiten Staffel.
Ja, ja. 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 Aemond erschlägt Sir Simon. Simon Kraft in einem Duell und verfüttert ihn an seine Drachen. Sir Simon stirbt, es tut mir leid, das zu sagen. Mir bricht es das Herz.
Ja.
Denn Aemond hält Sir Simon für einen Verräter, der Harrenhal zu schnell, zu einfach Daemon übergeben hat. Und neben Simon sterben auch die anderen Krafts. Und so ist das Haus bis auf Laris dann komplett ausgerottet. Alice Strom wird allerdings verschont, diese Hexe nennen wir sie mal. Mhm. Und mehr noch, sie wird zu Aemonds Bettgefährtin und wird später sogar von ihm schwanger. Aemond terrorisiert derweil, als jemand, der jetzt Harrenhal hält, die Flusslande und brennt unzählige Orte nieder. Also wirklich unzählige.
In den Büchern kommt das auch immer so zwischendurch. Ja, und Aemond war weiterhin Flussland und er brannte den Ort und diesen Ort und genau. Das und das und das und das.
Dann werden so 12 Orte genannt, ja, genau. Die er alle verbrannt hat.
Ja.
Und ja, während Aemond problemlos Harrenhal einnimmt und.
Da gibt es, glaube ich, auch eine Geschichte, wo sich auch eine Lady dann in einem Abort versteckt hat, um den Flammen zu entgehen.
Ja. Ja, und das Lannister-Heer wird derweil von den Stark-Soldaten aus dem Norden überrascht. Und dann gibt's da auch die Schlacht am Seeufer, in der unzählige Männer zu Fischfutter werden. Und man nennt's ja auch Fischfutter, diese Schlacht. Und das ist auch, glaube ich, eine der blutigsten Schlachten in der Geschichte des Reiches. In der Zeit wird Aemond aufgesucht von Daemon. Es ist im Buch so ein bisschen länger beschrieben, ist aber auch nicht so wichtig. Ich glaube, Daemon wartet dann Tage auf Aemond oder so. Und die beiden treffen sich dann und es kommt zur Schlacht über dem Götterauge. Aemond gegen Daemon, die Drachen. Vega gegen Caraxes, quasi der Super Bowl des Drachentanzes. Ein Kampf, den viele Fans da draußen heiß erwarten.
Unter anderem wir.
Unter anderem wir. Und obwohl Caraxes nur halb so groß ist wie Vega, ist es ein Kampf für die Götter. Man hört die Schreie der Drachen noch über Meilen und das Drachenfeuer leuchtet so hell, dass es wirkt, als würden die Wolken brennen. Die beiden Drachen beißen, keilen und reißen sich ineinander und stürzen gemeinsam in den größten See des Kontinents. Der tapfere Caraxes reißt riesige Löcher in den deutlich größeren Drachen Vega und im Sturzflug wirft sich Daemon auf den Rücken von Vega, reißt Aemond den Helm vom Kopf und rammt ihm sein Schwert Dunkle Schwester in die Augenhöhle.
Ja.
Ja.
Das ist, obwohl ne, die Welt von Eis und Feuer immer so relativ realistisch gezeichnet wird, ist das schon sehr Hollywood-mäßig.
Nein, das ist Heavy Metal. Das ist Heavy Metal. Geiler Scheiß. Aber das ist das Einzige, was einem Kampf Daemon gegen Aemond, also Daemon,
yes. Ihm gerecht wird, ja.
Ihm gerecht wird, absolut. Ja. Und für alle Fans des Drachen Caraxes wie mich, also es ist schon eine unglaubliche Leistung, dieses wilden Drachen, also nicht wilden Drachen, aber dieses furchterregenden Biestes, dieser furchterregenden Bestie, sich so gegen Vega, den größten Drachen der bekannten Welt, hier durchzusetzen.
Da bin ich so gespannt, wie das umgesetzt wird.
Ich auch.
Weil die Szene, die wird wirklich teuer.
Ich glaube auch. Später birgt man Aemonds Leiche aus dem Götterauge und auch Vegas Schädel. Daemons Körper hingegen wird nie gefunden. Viele vermuten deswegen, dass Daemon den Rest seiner Tage mit Nessel verbringt, als ihr spiritueller Vater oder vielleicht sogar Liebhaber. Wer weiß, wie wahrscheinlich das ist eine andere Frage.
Oder er verbringt den Rest seiner Tage mit Luke, der auch genau. Fischer geworden ist. Und die haben dann so ein schönes, zurückgezogenes, ruhiges Leben.
Genau. Also das ist auch ein weiteres Gerücht. Wer weiß, wer da die Wahrheit spricht, wie die Autoren und Autorinnen von House of the Dragon das Ganze handhaben werden.
Ja, und das Ding ist ja, das hört ja hier nicht auf. Das ist da so mittendrin.
Ja.
Und ne, ihr habt ja gerade mitbekommen, wie viele Schlachten das sind und Belagerungen und sowas. Und das alles in die nächste Staffel zu packen, das wird sportlich.
Auf jeden Fall, weil danach passieren wirklich noch einige äußerst spannende, sehr wichtige Dinge, noch ein paar Wendungen, die man so wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Papier hat. Aber ja, also Rhaenyra wird tatsächlich Königsmund erobern, aber gleichzeitig Aegon auch Drachenstein. Also das sind sehr interessante Wendungen. Mal gucken, wo Staffel 3 sich dahin bewegt. Wir bleiben gespannt. Wir müssen ja jetzt noch 2 Jahre warten. Ja, danke, dass du dabei warst, Jonas.
Gerne.
Freust du dich auf Staffel 3?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das so wird wie im Buch, dann schon. Ich hoffe, dass wir viel sehen werden, dass sie nicht zu sehr vom Buch sich abkehren.
Ja, dass sie auch aus ihren Fehlern gelernt haben und nicht an der Serie wie House of the Dragon sparen.
Ja.
Ich glaube auch, dass Staffel 2 sehr viel besser aufgenommen worden wäre von der Allgemeinheit, wenn es mit der Schlacht in der Gurgel geendet hätte.
Glaube ich auch.
Ich glaube, das war so dieses fehlende Highlight, das viele auch gebraucht haben für ihren Seelenfrieden. Aber gut, das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema. Wir danken fürs Zuhören. Dieser Podcast hat mir eine Menge Spaß gemacht, da einmal diesen Deep Dive ins Buch zu machen. Folgt uns gerne auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns auch immer finden und positiv bewerten könnt. Das würde uns sehr freuen.
Ja. Ich glaube, das war jetzt das erste, vorerst letzte House of the Dragon Video.
Oder Podcast. Ja, mal gucken.
Ja.
Mal schauen. Ich bin auch eh jetzt erstmal im Urlaub.
Ja.
Also von daher, tschüss von meiner Seite. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Jonas Ressel, Alper Katurfan. Aufnahme Lea Schimpf, Schnitt Patrick Hochnadel.
Das war ein Podcast von Funk.